Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Und haben Sie schon mal mit Medien gesprochen? Beziehungsweise natürlich mit denjenigen, die für Medien arbeiten, mit Reportern oder anderen Journalistinnen. Und falls waren Sie zufrieden mit dem Ergebnis, mit dem Text und wie das, was Sie gesagt haben, abgebildet wurde. Fest steht, ohne Menschen wäre Journalismus nicht möglich. Ohne ihre Geschichten, ihre Ansichten, ihre Expertisen. Doch viele Menschen wollen genau das nicht mehr teilen, weil sie Medien misstrauen. Ein Thema heute. Außerdem ein Blick in die USA und den dortigen Fernsehmarkt, den klassischen linearen Kabel- und Satelliten-TV-Markt, der über Jahrzehnte überaus erfolgreich war, doch diese Zeiten scheinen nun vorüber zu sein. Vorher aber schauen wir noch auf die Berichterstattung aus und über Kursk. Gut zwei Wochen ist es her, dass die Ukraine ihre Offensive in dieser russischen Grenzregion begonnen hat. Ein militärisch gesehen erst einmal erfolgreicher Vormarsch, der auf Seiten der ukrainischen Armee auch von Reportern begleitet worden ist. Reportern aus dem Westen. Stichwort Embedded Journalism. Ein unter Journalisten ohnehin schon umstrittenes Vorgehen ist das ja. Das in diesem Fall dann aber auch noch für diplomatische Verstimmungen gesorgt hat. Florian Kellermann berichtet für uns über Russland, inzwischen nicht mehr von Moskau aus. Herr Kellermann, welche ausländischen Journalisten sind da mit der ukrainischen Armee unterwegs gewesen und worüber haben Sie berichtet?
Das waren Journalistinnen und Journalisten, die in der Ukraine arbeiten, die also nicht in Russland akkreditiert sind, zumindest bei denen, die ich überprüfen konnte, die also vor allem die ukrainische Perspektive wiedergeben und, wie Sie sagen, mit der ukrainischen Armee hier auf russisches Staatsgebiet gefahren sind. Es waren verschiedene Journalistengruppen von CNN zum Beispiel, also dem US-Fernsehsender. Auch polnische Journalisten sollen da gewesen sein und das italienische Fernsehen TG1, das zu RAI gehört. Sie haben berichtet zunächst mal die Tatsache, dass zum ersten Mal ukrainische Truppen auf völkerrechtlich anerkanntes russisches Territorium vordringen, dass es eine Erniedrigung ist für Putin, habe ich da immer wieder gehört in den Beiträgen, also für den russischen Staatschef, weil er das nicht verhindern konnte und weil es eben auch keine Gegenwehr gegeben hat oder keine große Gegenwehr zumindest von russischer Seite und dass auch nichts von den Drohnen, von den viel gefürchteten russischen Drohnen dort zu hören ist, war in einer Reportage ein Thema. Auch ein bisschen fragwürdige Aussagen gab es da meiner Ansicht nach oder Interviews, wenn man zum Beispiel, wie es die italienische Kollegin gemacht hat, die Bevölkerung dort befragt und sie befragt, ob sie denn gut behandelt wird von den ukrainischen Soldaten. Denn das ist natürlich eine Frage, auf die die Menschen nicht frei antworten können, denn die Journalisten kommen ja in der Begleitung von ukrainischen Soldaten. Also das ist eine Frage, die ich persönlich nicht stellen würde. Vor allem in der russischen Kritik ist jetzt Stefania Battistini von RAI auf sie kapriziert. Beziehen sich diese, wie Sie sagen, diplomatischen auch Verwicklungen.
Und Ihnen, also diesen Journalisten, wirft Russland jetzt einen illegalen Grenzübertritt vor?
Genau, der Geheimdienst erinnert auch daran, dass darauf eine Gefängnisstrafe steht. Der russische Geheimdienst bis zu 5 Jahren, heißt es in der entsprechenden Meldung. Das ist ein offensichtlicher Straftatbestand aus russischer Sicht, dieser illegale Grenzübertritt. Die Ukraine protestiert auch, wenn Journalisten ohne ihr Einverständnis die ukrainische Staatsgrenze übertreten, zum Beispiel in von Russland besetztem ukrainischen Gebiet. Ein Beispiel dafür war Anfang des Jahres eine Reportage des ZDF-Korrespondenten in Moskau, Armin Körper, aus Mariupol, also aus dem ukrainischen Donetsk-Becken. Auch dort gab es Proteste von Seiten der Ukraine. Aber Russland hängt das jetzt natürlich schon sehr an die große Glocke. Der italienische Botschafter wurde einbestellt. Es sollen jetzt auch die Inhalte der Berichte auf mögliche Straftatbestände überprüft werden. Da gibt es ja in Russland jetzt neue Gesetze, so Knebelgesetze seit Beginn des Krieges. Also das soll schon auch der zusätzlichen Einschüchterung dienen, wie Moskau da reagiert.
Die RAI-Journalisten sind jetzt nach Italien zurückgekehrt, aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Sie sprachen gerade schon die Androhungen an. Was droht ihnen in Russland oder auch in Italien?
Ja, in Russland würde ihnen Strafverfolgung drohen. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie versuchen, nach Russland einzureisen mit einem Visum, also offiziell nach Russland einzureisen. Deswegen ist es mir nicht ganz klar, was ihnen droht. Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass sie in der Ukraine, wo sie ja arbeiten, unmittelbar in Gefahr sind. Klar, es gibt dort Anschläge auf Journalistinnen und Journalisten, auch immer wieder, es ist ein gewisses Risiko da, aber in der Regel richtet sich das gegen Journalisten, die investigativ arbeiten. Aber es gibt natürlich konkrete Drohungen gegen sie von russischer Seite, das stimmt schon. Ein Schriftsteller hat auch erklärt, also ein nationalistischer Schriftsteller, ihr habt hier euer eigenes Grab geschaufelt. Also die beiden, also Battistini und ihr Kameramann, sind jetzt zu so Hassfiguren in Russland geworden, aber unmittelbaren Zugriff haben die russischen Behörden nicht auf sie.
Werfen wir einen Blick auf das große Bild. Welchen unabhängigen Informationen gibt es denn überhaupt, das, was in der Region Kursk gerade passiert? Was sagt dieser Fall darüber aus?
Also wirklich unabhängige Informationen gibt es praktisch keine. Alle Informationen sind irgendwie auf die eine oder andere Weise gefiltert durch diejenigen, die sie bereitstellen. Diese ermöglichen, wie es jetzt wie man bei den Embedded bei diesen Journalistinnen und Journalisten sieht, die mit der ukrainischen Armee gereist sind. Also das sind die Armeen, die diese Informationen entweder bereitstellen oder ihre Gewinnung möglich machen. Man hat natürlich Bilder, die man geografisch zuordnen kann. Das ist ein gewisser Anhaltspunkt. Man kann sagen, die Armee XY, die Bataillon XY war zu jenem Zeitpunkt dort und dort. Aber auch das heißt jetzt zum Beispiel nicht, dass die Ukraine ein Gebiet kontrolliert, wenn sie von dort ein Foto postet. Das kann auch nur mal ein Spähtrupp gewesen sein. Wir haben in Russland auch diese sogenannten Blogger, diese Militärblogger. Wenn die etwas Negatives über Russland posten, dann ist das eher die Wahrheit, wie wenn sie etwas Positives posten. Also es sind viele Informationen, die alle gefiltert sind, schon wenn wir sie bekommen, die man aber natürlich einordnen kann mit einem bestimmten Hintergrundwissen.
Einschätzungen rund um die Berichterstattung von westlichen Reportern über die ukrainische Offensive in der Grenzregion Kursk waren das von Florian Kellermann. Vielen Dank. Hören Sie auf, mich zu filmen. Sie begehen eine Straftat. Das ist ein Zitat. Das erklärte so 2018 ein Mann gegenüber einem ZDF-Team. In Dresden war das, bei einem Montagsumzug der ausländerfeindlichen Bewegung Pegida. Dieser Mann mit seiner Sonnenbrille und seinem Deutschlandhut machte danach als sogenanntes Meme zweifelhafte Internetkarriere. Aber alleine ist er mit seinem Ärger über und seinem Misstrauen gegenüber klassischen Medien längst nicht mehr, wie Denise Peikert von der Leipziger Volkszeitung in ihrem Gastkommentar für Medias Res feststellt.
Immer mehr Menschen in Deutschland haben kein Vertrauen in die Medien. Das ist ein bekannter Befund, den man fast schon routiniert zur Kenntnis nimmt. Vor allem, so ist jedenfalls mein Gefühl, in Hessen, Bayern und Hamburg. Wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen von dort spreche, dann denke ich oft: Das Misstrauen, das merken diese Redaktionen noch gar nicht, oder? Bei uns in Sachsen ist das anders. Gigantische 85% der Menschen haben hier kein Vertrauen in unsere Arbeit. Das hat 2023 der Sachsenmonitor ergeben, eine regelmäßige, große Befragung zur gesellschaftlichen Stimmung im Land. Und dieses Misstrauen, das spüren wir deutlich. Erst neulich wieder. Ich war in Nordsachsen unterwegs auf Recherche zu einer Notunterkunft für Flüchtlinge. Gegen die Unterkunft gab es vor ihrem Bau laute Proteste. Inzwischen sind dort Asylbewerber eingezogen und ich wollte wissen, wie läuft das denn jetzt dort? Klappt die Integration? Und haben sich die Ängste mancher Anwohner bestätigt? Geht es da also jetzt drunter und drüber? Kann man da nachts nicht mehr langlaufen? Ich zog los, hatte aber gleich ein Problem. Viele Menschen wollten überhaupt nicht mit mir über diese Frage sprechen. Ein argwöhnisches Schweigen, das ich schon sehr gut kenne. Dann sprach ich mit einem Mann. Er erzählte eine ganze Menge. Er sagte aber auch, schreiben dürfe ich über unser Gespräch nur dann, wenn ich seinen vollständigen Wortlaut verwende. Wir Journalisten kennen diese Forderung. Sie kommt etwa oft von AfD-Politikern oder von Anwältinnen bei heiklen Recherchen. Wir kennen absatzlange Stellungnahmen, die bitte nur so oder gar nicht zitiert werden sollen. Aber dass sowas von Nicht-Medienprofis kommt, das ist neu. Dahinter steckt ein bestimmtes Medienbild. Wir Journalisten sollen Ansichten durchleiten, Dinge verlautbaren, Informationen vermeintlich neutral verbreiten. Guter Journalismus, so sehen das Menschen wie mein Gesprächspartner aus Nordsachsen, hält sich raus. Ich sehe das anders. Aber ohne ein Publikum, mit dem ich mir darüber grundsätzlich einig bin, wie soll das gehen? Ich finde, es helfen zwei Dinge. Erstens die ehrliche Selbstüberprüfung. Sind wir zu verliebt in die stimmige Erzählung zu Ungunsten der Realität? Haben wir die richtigen Formate für diese unübersichtlichen Zeiten? Zweitens die erklärende Selbstbehauptung. Journalismus ist Verkürzung, ist Geschichte, ist Einordnung. Seriös gemacht ist all das natürlich auch legitim. Aber wie genau wir das machen, dass es nicht willkürlich passiert, das dürfen die Menschen gerne wissen. Und wir sind diejenigen, die es ihnen sagen müssen. Ich verwende inzwischen viel mehr Zeit als früher darauf, meinen Gesprächspartnerinnen zu erklären, was ich genau vorhabe, welche Fragen mich umtreiben, von welchem Standpunkt ich komme. Bin ich durch mit meiner Recherche, dann rufe ich nochmal an. Ich erkläre, was ich aus den Gesprächen mitgenommen habe, wie ich die Dinge nun zusammensetze. Ich frage nach, habe ich sie richtig verstanden? Das ist anstrengend, kostet Zeit und funktioniert auch nicht immer. Es gibt Menschen, die von der Feindpresse sprechen, mit der man entweder gar nicht rede oder von der grundsätzlich nichts Wahrhaftiges zu erwarten sei. Der Mann aus Nordsachsen neulich, der hat sich am Ende auch in Auszügen zitieren lassen. Anonym, aber immerhin. Und als der Artikel erschien, bedankte er sich für meine Arbeit. Und das, obwohl sie nicht nur das abgebildet hat, was er so denkt.
Wie sprechen wir mit Menschen, die kein Vertrauen mehr in Medien haben? Denise Peikert, Redakteurin der Leipziger Volkszeitung, hat sich Gedanken gemacht. Medias Res am Montagnachmittag. Keine zwei Wochen mehr vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen und am 22. September in Brandenburg. Wahlen, für die die Parteien auch in TV und Radio werben dürfen. Eigentlich müssen dann ja die Rundfunkanbieter, private genau wie öffentlich-rechtliche, diese Inhalte der Parteien spielen. Doch der MDR hat nun in einem Fall gesagt, nein, spielen wir nicht. Es geht um einen Wahlspot der Satirepartei Die Partei. Der zeigt ein Ehepaar, das nach einem fiktiven Wahlerfolg der AfD zur Waffe greift. Es sind Schüsse zu hören und die Sätze, die Faschisten sind wieder an der Macht oder diesmal schießen wir zuerst. Über die Auseinandersetzung gesprochen vor der Sendung habe ich mit Christina Etteldorf vom Institut für Europäisches Medienrecht und habe sie nach ihrer Einschätzung gefragt.
Darf der MDR den Wahlwerbespot der Partei Die Partei einfach so ablehnen, wie er das getan hat?
Letztlich entscheiden können wird das natürlich nur ein Gericht, dessen Beurteilung ich mir jetzt auch gar nicht anmaßen will. Das wird über die Frage zu entscheiden haben, ob in dem Werbespot der Partei eine Volksverhetzung zu sehen ist, die jetzt juristisch gesprochen voraussetzt, dass der Spot eine Aufstachelung zu Hass oder eine Aufforderung zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen enthält. Hier wird man sich dann bereits die Frage stellen müssen, ob darin überhaupt eine Aufstachelung oder tatsächlich eine Aufforderung zu sehen ist oder ob die Partei nicht umgekehrt ein Szenario beschreibt, das eigentlich bei den Rezipienten als schrecklich dargestellt werden soll und diese eben gerade dazu bewegen soll, ihre Stimme für demokratische Parteien abzugeben. Die juristische Grenze, die der Tatbestand der Volksverhetzung setzt, ist der, dass ein Klima geschaffen wird, in dem in Deutschland der öffentliche Friede gestört wäre durch eben diesen Spot, in dem es also zum Beispiel dazu kommt, dass die Bevölkerung jetzt eher geneigt wäre, tatsächlich zur Waffe zu greifen. Bei der Frage wird man vielleicht aber auch berücksichtigen müssen, dass die Partei eben als Satirepartei bekannt ist und dass die Bevölkerung es eben gerade nicht als Aufforderung oder Aufstachelung versteht. Die Partei selbst ist ja auch bekannt dafür, dass sie sehr viele aufmerksamkeitserregende und sehr plakative, überspitzte Wahlkampagnen macht, die am demokratischen Prozessen auch durchaus möglich sein müssen.
So wie 2019 auch, als sie Plakate aufgehängt hatten, auf denen stand, hier könnte ein Nazi hängen und Nazis töten. Plakate, die auch dann vor Gericht gelandet sind und wo am Ende das Bielefelder Amtsgericht geurteilt hat, das ist freie Meinungsäußerung.
Freie Meinungsäußerung und das auch in dem wichtigen Kontext von Wahlen, der immer mitgedacht werden darf, wo man vielleicht auch noch mal mehr darf als im Rahmen normaler demokratischer oder politischer Diskussion.
Wo liegen da die rechtlichen Grenzen für Wahlwerbung, ganz grundsätzlich, jenseits der Partei, Die Partei?
Ablehnen dürfen Rundfunkveranstalter solche Wahlwerbespots im Grunde nur aus drei Gründen. Zum einen, wenn eine Partei oder ein Wahlbewerber gar nicht anspruchsberechtigt ist. Das sind in der Regel nur zur Wahl zugelassene Parteien, für die geworben werden darf. Dann dürfen Sie zweitens prüfen, ob es sich überhaupt um Wahlwerbung handelt. Das sind also nur solche Spots, die im Kontext einer Wahl stehen und einen inhaltlichen Bezug zu der Wahl aufweisen. Und drittens, und das ist wohl das wichtigste Prüfrecht, aus dem Veranstalter einen Spot ablehnen dürfen, solche Spots dürfen nicht gegen allgemeine Gesetze verstoßen, wozu insbesondere auch Strafvorschriften gehören und Gesetze zum Beispiel zum Schutz der Jugend. Nur dann darf abgelehnt werden.
Dann darf abgelehnt werden, was immer wieder passiert. 2019 hatte das ZDF bereits einen Spot von der Partei, die Partei abgelehnt. Bei diesem Spot hatte die Partei die Gestaltung der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch überlassen und damit damals auch viel Aufmerksamkeit generiert, genau wie im aktuellen Fall. Wir sprechen jetzt wieder darüber. Die Gefahr, dass Parteien ihr Recht auf Wahlwerbung missbrauchen, die ist, das würde ich jetzt mal abschließend festhalten, immer da. Und da lässt sich auch nicht wirklich viel gegen machen, oder, Frau Etteldorf?
Die Gefahr besteht grundsätzlich. Es gibt bestimmte Schutzmechanismen, die bestehen. Also zum Beispiel, dass eben nur Wahlwerbung als solche definierte ausgestrahlt werden muss von den Rundfunkveranstaltern. Das können sie auch prüfen. Es darf also nicht passieren, dass außer wahlrechtliche Themen darin behandelt werden und dafür Sendezeit eingeräumt wird. Aber den Inhalt der Werbung, dafür sind die Parteien selbst verantwortlich. Und in den Grenzen dürfen und sollten sie vor dem Hintergrund des Schutzes demokratischer Willensbildungsprozesse auch sagen, quasi in den Grenzen der Strafgesetze, was sie wollen und für wichtig halten, ihren politischen Programmen nach.
Die Grenzen, die rechtlichen Grenzen rechtlicher Wahlwerbung im Rundfunk. Dazu war das ein Gespräch mit der Medienrechtlerin Christina Etteldorf, kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Es war eine Schlagzeile, die vergangene Woche für Aufsehen sorgte, weltweit, zumindest unter Fans von den Simpsons. Das ist die am längsten zur besten Sendezeit in den USA laufende fiktionale Serie, von der ein Ende nicht in Sicht ist. Auch nach mehr als 35 Jahren und 750 Folgen soll es weitergehen für die Simpsons. Allerdings, und das ist das Neue, nicht mehr komplett im linearen TV. 4 Episoden sollen nun ausschließlich auf Disney Plus gezeigt werden, also gestreamt werden. Anlass genug für uns, auf den Fernsehmarkt in den USA zu schauen und wie er sich verändert hat. Beziehungsweise Martin Ganselmeier macht das für uns.
3 Jahrzehnte lang war das Kabelfernsehen in den USA die Melkkuh für Medienkonzerne. Doch die rasant steigenden Marktanteile für Streaming-Plattformen wie Netflix, Hulu oder Apple TV zwangen 2 Konzernbosse jetzt dazu, die Notbremse zu ziehen. Warner Brothers Discovery schrieb mehr als 9 Milliarden Dollar ab auf seine einst erfolgreichen Sender wie CNN, den Discovery Channel oder das Food Network. Einen Tag später folgte Paramount, dem unter anderem der Musiksender MTV, der Kindersender Nickelodeon und der journalistisch geprägte Traditionssender CBS gehören. Auch hier eine Wertberichtigung in Höhe von 6 Milliarden Dollar. Das traditionelle Modell der linear über Kabel und Satellit verbreiteten Fernsehsender hat keine Zukunft, ist Paul Werner überzeugt. Werner ist Vizepräsident des Medien- und Marktforschungsunternehmen eMarketer. Schon jetzt verlieren Kabel- und Satellitenfernsehen in den USA rasant an Marktanteilen.
I don't see a future for that traditional model. It is already dwindling very fast.
Noch vor 3 Jahren schauten 2/3 aller US-Haushalte Fernsehen über Kabel oder Satellit. Heute ist es nur noch jeder 2. Tendenz deutlich sinkend. Ursache sind die hohen Kosten für das Kabelfernsehen und veränderte Nutzergewohnheiten. Die meisten Kabelanbieter in den USA bieten Pakete mit 200 TV-Sendern und Internetzugang für 100 bis 200 Dollar im Monat. Dagegen locken die Streaming-Plattformen mit deutlich günstigeren Preisen um 20 $30 im Monat plus Internet. Gerade jüngere Amerikaner wenden sich in Scharen vom traditionellen Fernsehen ab und abonnieren lieber mehrere Streaming-Plattformen, auf denen sie genau das bekommen, was sie interessiert. Gute Serien bei Netflix zum Beispiel oder Soccer- und Baseball-Übertragungen bei Apple TV. Auch YouTube, das früher am PC oder mobil genutzt wurde, ist längst eine Streaming-Plattform fürs Fernsehen im Wohnzimmer geworden. Klassische Fernsehsender wie die traditionsreichen großen drei, CBS, ABC und NBC, haben den Trend zu Streaming lange unterschätzt, sagt Medienforscher Paul Werner. Die Geschäftsmodelle für Streaming waren nicht so lukrativ wie ihre alten Geschäftsmodelle, doch mit denen geht es schnell bergab. Eine besonders schwierige Situation für jene Sender, die das Fernsehen jahrzehntelang geprägt haben. Die Big Three, CBS, ABC und NBC, haben Probleme, mit ihren Sendungen auf den neuen Plattformen auffindbar zu bleiben. Paul Werner glaubt, dass in den nächsten 10 Jahren nicht mehr von den großen drei gesprochen wird, eher von den großen fünf.
Instead of the Big Three, it might be like the Big
Er ist überzeugt, dass große Tech-Firmen aus dem Silicon Valley, vielleicht auch große Social-Media-Anbieter mit ihren Streaming-Plattformen den Fernsehmarkt dominieren werden. Apple TV, Google TV, Amazon Prime, vielleicht auch YouTube und TikTok. Nur sie haben das nötige Geld, um im Kampf um die attraktivste Fernsehware mithalten zu können. Live-Übertragungen beliebter Sportereignisse und aufwendig gemachte Serien. Doch gerade ältere Amerikaner empfinden den Umstieg vom Kabelfernsehen hin zu günstigeren Streaming-Plattformen als wenig nutzerfreundlich. Beim Kabelfernsehen bezahlte man viel Geld für viele Sender, die man gar nicht anschaute. Doch die Streaming-Plattformen sind fragmentiert und unübersichtlich. Wer in den USA den Fernseher anschaltet, muss sich oft erst durch mehrere Navigationen durchklicken, oft mit verschiedenen Fernbedienungen. Deshalb rechnet Medienforscher Paul Werner in den nächsten Jahren damit, dass sich mehrere Streaming-Plattformen zu einem gemeinsamen Angebot zusammentun, damit Fernsehen wieder nutzerfreundlich wird. Allerdings gehören die Zeiten, als sich Amerikaner als Couch-Potatoes auf dem Sofa berieseln lassen, für Werner der Vergangenheit an. Für die jüngere Generation wie seine Kinder sei es selbstverständlich, sich im Netz oder im TV eigene Inhalte auszusuchen. Das ist ein klarer Generationsunterschied.
For my kids, it's second nature. So it really is a generational thing.
Ob der Blick nach Amerika auch die Zukunft des deutschen Fernsehens zeigt? Thomas Rabe, der Chef der RTL Group, glaubt das nicht.
Der amerikanische Markt und der europäische Markt unterscheiden sich schon sehr grundsätzlich. Wenn die Transformation und das Geschäftsmodell Richtung nicht-lineares Fernsehen, sprich Streaming, gelingt, dann sehe ich eher einen deutlichen Zuwachs in der Bewertung unserer Geschäfte.
Noch fristen Streaming-Plattformen in Deutschland eher ein Nischendasein. Doch wie schnell sich die Nutzungsgewohnheiten ändern können, zeigt der Fernsehmarkt in den USA.
Martin Gandelmeier über den US-TV-Markt im Wandel. Über KI, die sogenannte künstliche Intelligenz, berichten wir hier regelmäßig. Künstliche Beziehungen, die sind gleich nach den Nachrichten Thema hier im Büchermarkt. So heißt ein Roman, in dem sich die Hauptfigur neu erfindet, mit Hilfe von, Sie ahnen es, da ist sie wieder, mit Hilfe von KI. Das können Sie dann auch natürlich nachhören in der Deutschlandfunk-App. Genau wie diese und andere Ausgaben von Medias Res. Für heute sagt Tschüss, Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei bleiben.